Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, die Verse 1 bis 10. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab, erschrocken und doch voller Freude, und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Christ ist erstanden von der Marter alle. Das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Halleluja. Wär er nicht erstanden, so wäre die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, loben wir den Herrn Christ. Halleluja. So lautet eines der ältesten deutschen Kirchenlieder. Und in diesen Ostertagen wollen wir einstimmen in dieses fröhliche Lob Gottes und uns neu vergegenwärtigen, was es bedeutet, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Über zwei wunderbare Tatsachen wollen wir heute Morgen anhand unseres Predigttextes nachdenken und uns darüber freuen. Erstens: Die himmlische Macht Gottes triumphiert über alle irdische Macht. Und zweitens, das göttliche Leben triumphiert über den Tod. Wenn wir uns mit der Passionsgeschichte befassen, so spüren wir etwas von der Größe irdischer Macht. Die jüdische Obrigkeit macht im Verein mit der römischen Besatzungsmacht, mit unserem Herrn Jesus Christus, was sie will. Zumindest sieht es vordergründig so aus. Die Worte Jesu zu Pilatus: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre, stehen auf einem anderen Blatt. Hinter dem Entschluss des Pilatus, ihn den Juden zur Kreuzigung auszuliefern, steht die Macht Roms. Und wer kann ihr dieser Macht widerstehen? Diese Macht Roms ist es, die jetzt durch vier Soldaten auch das Grab, in das man den Leichnam Jesu gelegt hat, absichert. Der Hohe Rat hatte Pilatus darum gebeten, weil man befürchtete, dass der Leichnam Jesu gestohlen würde und es dann heißen würde, er sei von den Toten auferstanden. Nun lesen wir in Kapitel 27, in den Versen 62 folgende: Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, kamen die hohen Priester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen: Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte: Ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen: Er ist auferstanden von den Toten, und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Wache, geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab, indem sie die Wache aufstellten und versiegelten den Stein. Und jetzt konnte ja nichts mehr passieren, so meinten sie. Und was hier geschieht, ist eigentlich typisch für die gesamte Geschichte des Reiches Gottes. Immer wieder stand das Reich Gottes, stand die Gemeinde Jesu in der Auseinandersetzung mit den Mächtigen, den Reichen und Einflussreichen in dieser Welt. Die erste Gemeinde hat es mit dem Hass der jüdischen Obrigkeit zu tun. Das lesen wir in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte. Die Apostel wurden eingesperrt, sie wurden geschlagen, sie wurden bedroht, die Gemeinde Jesu verfolgt und zerstreut. Und später kamen die blutigen Verfolgungen durch Rom und im Mittelalter durch die römisch-katholische Kirche. In den letzten Jahrzehnten, und dafür sind wir ja sehr dankbar, hatten wir hier in den westlichen Ländern Ruhe. Und die Christen haben eine gewisse Anerkennung von Seiten des Staates genossen. Das hat sich aber inzwischen zunehmend geändert. Und wenn wir uns nicht täuschen, gehen wir hier in Europa auf eine Diktatur zu, in der es für das Evangelium und damit für Jesus selbst und für echte bibeltreue Christen keinen Raum mehr gibt. Es erfüllt sich also im übertragenen Sinne das, was wir von der Weihnachtsgeschichte her kennen. Es war kein Raum für den Herrn Jesus Christus in der Herberge. Kein Raum in Europa für das Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Das ist eine schreckliche Tatsache. Kein Raum für bibeltreue Christen, die man als Fundamentalisten abstempelt. Das Wort Gottes verbietet uns, uns dagegen mit Gewalt zur Wehr zu setzen. Das hat auch die erste Gemeinde nicht getan. Sie hat sich nicht mit Gewalt, mit irdischen Mitteln und Möglichkeiten gegen die Obrigkeit gewandt und versucht, sich zur Wehr zu setzen. Und das ist eben auch heute noch so. Wir sind ohnmächtig. Wir sind hilflos, was weltliche Mittel und Möglichkeiten angeht. Und auch wird uns der Weg des rechtlichen Widerstandes mehr und mehr genommen, indem man die Gesetze verändert oder sie in einem antichristlichen Geist auslegt. Die Gemeinde Jesu ist also zur Ohnmacht verurteilt. Es geht langsam aber sicher in die Richtung, die Paulus in Anlehnung an eine alttestamentliche Schriftstelle so bezeichnet hat: Wir sind geachtet wie die Schlachtschafe. Es sei denn, dass man sich anpasst und Kompromisse schließt. Wie tröstlich und frohmachend ist angesichts dieser dunklen Aussichten die Osterbotschaft: Die himmlische Macht ist stärker als die weltlich-irdische. So beten wir es ja immer wieder auch im Vater unser, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, Gott hat die Macht. Es ist schon gewaltig, was sich hier zu Ostern abgespielt hat. Da gab es kein Kämpfen, kein zähes Ringen, wie wir es vielleicht von einem sportlichen Wettkampf kennen, sondern von einem Moment zum anderen wird klar, wer die unumschränkte Macht nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden hat. Schlagartig ändert sich die Situation. Ein Beben erschüttert die Erde, ein Engel vom Himmel betritt den Schauplatz und wälzt mit spielender Leichtigkeit den Stein vom Grab. Da lesen wir in Vers 3, seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Soldaten, und das waren hart gesottene, kampferprobte Männer, erschreckten sich so sehr, dass sie wie tot umfielen. Die Starken werden ohnmächtig und die Macht Gottes triumphiert über die Macht der Menschen. Ihr Lieben, ich denke, das ist eine herrliche, eine frohe Botschaft für uns, wenn es so aussieht, als sei für das Reich Gottes und die Gemeinde Jesu angesichts der irdischen Mächte alles verloren. Wir wissen, dass Gott nicht immer seine unendlich überlegene Kraft vor der Welt demonstriert. Das tut er nicht immer. Rein äußerlich konnte der Satan sich in der Stunde und Macht der Finsternis austoben. Doch zu anderen Zeiten, wann immer es Gott gefällt, vermag er ohnmächtige Situationen im Leben seiner Kinder schlagartig zu verändern. Wir denken zum Beispiel an die Befreiung von Petrus, als er im Gefängnis saß, in einer ausweglosen Situation. Er wartete auf seine Hinrichtung, die am nächsten Tag stattfinden sollte. Was konnte man dagegen tun? Ja? War von oben her beschlossen. Petrus war ohnmächtig, die Gemeinde Jesu war ohnmächtig. Was konnte man tun? Man kam zusammen im Haus der Maria, um für Petrus und seine Befreiung zu beten. Etwas anderes konnte man nicht tun. Und dann geschah dieses Wunder, dass Petrus von einem Engel herausgeführt wurde aus dem Gefängnis. Eine wunderbare Sache als Antwort auf das gläubige Gebet der Gemeinde Jesu. Aber es war eben nicht die Macht des Gebetes. Ne? Das hört man ja auch schon mal, die Macht des Gebetes. Nein, es war nicht die Macht des Gebetes. Es war das Gebet, das sich stützte auf die Macht Gottes. Das ist ein Unterschied, ja? Das Gebet an sich hat keine Macht, sondern Gott hat die Macht. Und wir beten und flehen und stützen uns dabei im Namen Jesu auf die Macht und Herrlichkeit unseres großen und herrlichen Gottes. Karl Heim schreibt im Zusammenhang mit der Heilung des Blindgeborenen, Johannes Kapitel 19, können wir das nachlesen. Er schreibt dazu Folgendes: Wenn die Werke Gottes offenbar werden, und der Herr Jesus hatte ja gesagt, dass dieser Mann deshalb blind war, damit die Werke Gottes offenbar würden. Gott wollte sich darin verherrlichen, in diesem ganzen Geschehen. Wenn die Werke Gottes offenbar werden, dann räumt Gott, wie wir in unserer Geschichte sehen, mit einer einzigen Machttat alle Hindernisse, alle äußeren und inneren Lebenshemmungen aus dem Weg, denen wir Menschen machtlos gegenüberstanden. Es ist mir eindrücklich geblieben, so schreibt er, als einmal bei einem Seesturm, den ich miterlebte, eine Meereswoge über das Hinterdeck unseres Schiffes schlug, wo eine Menge von Kisten, Warenballen, Säcken und Eisenteilen aufgestapelt lagen, die auch unsere stärksten Matrosen mit höchster Anstrengung nicht von der Stelle rücken konnten. Die eine mächtige Meereswoge fegte in einem Augenblick mit spielender Leichtigkeit das alles über Bord, etwa so wie eine ordnende Hand ein paar Spielsachen, die die Kinder auf dem Tisch liegen ließen, vom Tisch herunterstreift, um Ordnung zu schaffen. So ist es, wenn der allmächtige Gott handelt, die Werke Gottes offenbar werden. Und so war es auch hier. Gott handelte. Er weckte unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten auf. Seine Macht, seine göttliche Macht ist größer als die Macht der Großen in dieser Welt. So heißt es im Psalm 77, Vers 11, nach der Luther-Übersetzung: Die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern, alles, von einem Augenblick zum anderen. Die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern. Und an anderer Stelle in dem Psalmen heißt es, Gott allein ist mächtig. Und das wollen wir dick unterstreichen, dieses allein. Übrigens, das kleine Wörtchen allein spielt in der Bibel immer wieder eine ganz, ganz große Rolle. Ja? So hat Luther nicht verkehrt übersetzt, wenn er sagte, wenn er geschrieben hat in Römer Kapitel 3, dass wir allein durch den Glauben gerecht werden vor Gott. Das entspricht genau dem, was Paulus sagen wollte im Evangelium und im Blick auf das Evangelium. Und hier in einem der Psalmen heißt es, Gott ist allein mächtig. Er allein hat die Macht. Die himmlische Macht Gottes triumphiert zu Ostern über jede irdische Macht. Und ich denke, das ist gerade auch in unserer Zeit für uns als Gemeinde Jesu, die wir bedroht werden von den Mächten der Finsternis, ein großer Trost und eine große Freude und Zuversicht. Und das Zweite, das göttliche Leben triumphiert über den Tod. Wir wollen immer wieder mal darüber nachdenken, welch eine Macht der Tod hat. Man versucht, den Tod zu verharmlosen. Man versucht, den Tod lächerlich zu machen. Man versucht, die Tatsache, dass man einmal sterben muss, zu verdrängen, möglichst nicht darüber nachzudenken. Das verdirbt einem die gute Laune im alltäglichen Leben. Da denkt man, und doch ist es wichtig, darüber nachzudenken. Wie der Psalmist es auch sagt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, auf dass wir weise werden. Wer kann dem Tod widerstehen? Niemand in dieser Welt hat bisher den Kampf gegen den Tod gewinnen können. Wenn die Stunde des Todes gekommen ist, für dich und auch für mich, dann müssen auch die stärksten Naturen, muss auch der beste Mediziner kapitulieren. Der Traum vom ewigen Leben wird vergeblich geträumt, vom ewigen Leben hier auf dieser Erde. Die schreckliche Realität der Macht des Todes bedeutet für den Menschen das große Aus aller Wünsche, aller Sehnsüchte, aller Pläne, aller Hoffnungen. Und so erging es den Jüngern und Jüngerinnen Jesu, nachdem der Herr Jesus Christus am Kreuz gestorben war. Angesichts des Todes also ihres Herrn. Welche Hoffnungen waren doch mit der Person Jesu für sie verbunden? Und dann heißt es aus dem Munde der Emmausjünger, wir aber hofften, er würde Israel erlösen. Wir sind inzwischen schon 3 Tage vergangen. Jesus ist tot. Und sie resignierten und waren zutiefst enttäuscht. Es schien so, als habe der Tod das letzte Wort gesprochen. Jesus war tot. Daran gab es keinen Zweifel. Wir lesen aus Matthäus Kapitel 27, die Verse 57, folgende. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathäa, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria von Magdala und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Und Kapitel 28, die Verse 1 und 5, Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Sie suchten den toten Jesus, um ihm eine letzte Ehre zu erweisen, um seinen Leichnam so lange wie möglich zu erhalten. Jesus war tot, war eine Tatsache. Und nun kommt hinein in ihre totale Traurigkeit, in ihre Resignation, Ohnmacht und Angst, diese gewaltige Botschaft: Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Ja, Jesus hatte ja seine Auferstehung immer wieder mal prophezeit. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und dann haben sie noch eine Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus selbst. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Das sagte einmal jemand, der dadurch die Auferstehung Jesu, naja, vielleicht sogar beweisen wollte, aber das ist natürlich kein Beweis. Ne? Jesus ist auferstanden, heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Grundlage für unseren Glauben ist das Zeugnis der Heiligen Schrift, sind die klaren, deutlichen Zeugenaussagen derer, denen der Herr Jesus nach seiner Auferstehung begegnet ist. Wir lesen dazu einmal einen Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Das ist ja dieses gewaltige Kapitel über die Auferstehung des Leibes, der wir einmal entgegengehen oder jetzt schon entgegengehen. Ja? Wir werden einmal leiblich auferstehen von den Toten. Es gab damals in Korinth offensichtlich den Einfluss gewisser Irrlehrer, die behaupteten, das gibt es gar nicht. Ja? Es gibt keine leibliche Auferstehung. Das war sicherlich auch der Einfluss der griechischen Philosophie, die sich darin niedergeschlagen hatte. Und Paulus schreibt das ein ganzes Kapitel über die Auferstehung des Leibes. Und er macht ihnen deutlich, wenn wir nicht auferstehen werden von den Toten, dann heißt das nichts anderes, als dass Jesus auch nicht leiblich von den Toten auferstanden ist. Ja? Ich lese einmal einige Verse aus diesem Kapitel. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, also gerettet werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach der Schrift. Also wie es das Alte Testament geweissagt hat, vorausgesagt hat. Und dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, von Petrus also, danach von den Zwölfen. Zeugen seiner Auferstehung. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Die konnten das also bezeugen. Nun fügt Paulus hinzu, und das ist für mich immer wieder auch ein Beweis der Zuverlässigkeit dieser Aussage von diesen 500 Brüdern, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Die könnt ihr nicht mehr fragen, aber die anderen könnt ihr fragen, ja? Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denken an die Begegnung mit dem erhöhten Herrn auf der Straße nach Damaskus. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Und dann kommt dieses herrliche Wort. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ja? Du magst noch so sehr unter deinem sündigen Wesen leiden, aber durch Gottes Gnade bist du, was du bist, ein Kind Gottes, geliebt von Gott. Für Zeit und Ewigkeit. Nichts kann daran in irgendeiner Weise etwas ändern. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ja, und dann spricht Paulus darüber, ja. Ist aber Christus nicht auferstanden, wäre er nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wir sehen also die enge Verbindung von Kreuz und Auferstehung. Ja? Ohne Auferstehung wäre das, was am Kreuz geschehen ist, völlig null und nichtig für uns. So wäret ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, die wären dann verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Und nun kommt dieser Posaunenton. Ja? Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und du und ich, wir werden folgen. Ja? Auch wir werden auferstehen von den Toten. Und können jetzt schon mit ihm, dem lebendigen, auferstandenen Herrn, täglich in Verbindung sein und leben. Täglich mit ihm sprechen. Ich denke, das haben wir heute Morgen alles schon getan, dass wir mit ihm, dem auferstandenen Herrn, gesprochen haben. Wir dürfen täglich seine Herrlichkeit schauen, und zwar in seinem Wort, wie wir es auch vorhin in der Einleitung schon gehört haben. Gott begegnet uns in seinem Wort, in seinem lebendigen Wort. Wunderbar. Als ich heute Morgen, wenn ich das mal so persönlich hier in Klammern hinzusetzen darf, doch angefochten war, fiel mein Blick wieder einmal auf dieses wunderbare Wort, meine Gnade reicht aus für dich. So, das war ein Gruß vom Himmel. Lass dich auch vom Himmel herab grüßen heute Morgen. Herr Jesus sagt zu dir, meine Gnade reicht aus für dich. Sie ist genug für dich. Ja? Sie deckt all deine Bedürfnisse im Blick auf Gott ab. All deine Bedürfnisse zeitlicher und auch ewiger Natur deckt diese Gnade ab. Alles ist gut. Jesus ist auferstanden. Ostern, Ostern, Frühlingswehen. Ostern, Ostern, Auferstehen. Aus der tiefen Grabesnacht. Blumen sollen fröhlich blühen, Herzen sollen heimlich glühen, denn der Heiland ist erwacht. Der im Grabe lag gebunden, hat den Satan überwunden und der lange Kerker bricht. Frühling spielet auf der Erden, Frühling soll's im Herzen werden, herrschen soll das ewige Licht. Das Leben hat über den Tod triumphiert, Jesus hat dem Tode die Macht genommen. Er ist vom Vater auferweckt worden, weil der Vater das große Opfer seines Sohnes am Kreuz für unsere Sünden angenommen hat, ein für alle Mal. Deshalb ist alles gut für dich und auch für mich. Und so sagt Emil Frommel, ein Pfarrer, der hier in Wuppertal auch eine Zeit lang das Evangelium verkündigt hat. Ich habe so einige Predigten von ihm, ganz interessanter Mann. Er sagt, am Karfreitag ruft der Sohn, Vater, vergib ihnen. Und an Ostern antwortet der Vater, ich habe ihnen vergeben. Am Karfreitag bringt der Heiland das Opfer und ruft, es ist vollbracht. Und der Vater antwortet an Ostern, ich habe dein Opfer angenommen. Der Gott des Friedens, so sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefes, der Gott des Friedens hat den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt durch das Blut des ewigen Bundes. Hier haben wir die Garantie unserer ewigen Seligkeit. Hat nicht am Karfreitag alles ganz anders ausgesehen? Hat nicht, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde und starb, die irdische Macht über das göttliche Vermögen gesiegt, der Tod über das Leben triumphiert? Es sah scheinbar so aus. Doch so, zu Ostern zeigte sich der wunderbare Sieg Gottes in Christus über alle Mächte der Finsternis. Und nun dürfen wir wissen und darüber jubeln, dass wir nicht im Verderben ausgeliefert sind, sondern für Zeit und Ewigkeit in der Hand unseres himmlischen Vaters geborgen sind. Wir brauchen uns durch keine Bedrohung, welcher Art auch immer, ängstigen zu lassen. Und auch dürfen wir mit der besonnenen Führung, das ist auch wichtig für unsere Zeit, mit der besonnenen Führung unseres Herrn Jesus durch diese antichristliche Zeit rechnen. Er will uns dahin durchbringen, und zwar in besonnener Art und Weise. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Jetzt haben wir es im Glauben, einst werden wir unseren Triumphator, Jesus Christus und seine Herrlichkeit schauen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, im Namen Jesu preisen wir dich, loben dich, beten dich an über diesem wunderbaren Ostergeschehen. Du hast deinen Sohn auferweckt von den Toten. Du hast damit bestätigt, dass alles vollbracht ist zu unserem zeitlichen und ewigen Heil. Dafür wollen wir so herzlich danken, dich loben und preisen und darüber fröhlich werden. Amen.